Schönen guten Morgen. Wir starten mit Kapitel 7, teilerfremde Operationen. Worum geht's hier? Die Voraussetzung wird immer sein, dass eine Gruppe auf einer Gruppe operiert. Und später wird das dann immer in den Kontext einer großen Gruppe eingebettet sein, wo beide Untergruppen drin liegen. Das heißt, die Wirkung ist einfach die Wirkung durch Konjugation. Und das Besondere an teilerfremder Operation ist, dass die beiden Gruppen, die wir uns da betrachten, teilerfremde Ordnung haben. Das ist teilerfremde Operation. Also eigentlich ganz leicht zu verstehen. Da passiert sehr viel Spannendes, was wir dann später im Laufe der Vorlesung brauchen. Und es gehört zu meinen Lieblingsthemen in der lokalen Gruppentheorie. Zur Vorbereitung brauchen wir den Satz von Schulz-Hassenhaus in seiner vollen Stärke. Mit dem steigen wir in dieses Kapitel ein. Und wir sehen dann auch gleich, was der mit dem Thema zu tun hat. Wir haben hier einen Normalteiler N von G gegeben. G ist eine endliche Gruppe die ganze Zeit, dass die Ordnung von N und der Index von N teilerfremd sind. Ich schreibe nochmal dazu, dass G die ganze Zeit eine endliche Gruppe ist. Jetzt setzen wir nichts weiter über N voraus und können zeigen, dass N ein Komplement besitzt in G. Nochmal zur Erinnerung, ein Komplement ist eine Untergruppe, nennen wir sie K, von G mit zwei Eigenschaften. N mal K soll die ganze Gruppe G sein und der Durchschnitt von N und K soll trivial sein. Das ist, was es bedeutet, ein Komplement zu sein. Und jetzt kommt der Witz. Wenn wir zusätzlich noch voraussetzen, dass N oder die Faktorgruppe G und N auch nutzbar sind, eins davon reicht, dann sind alle Komplemente von N in G konjugiert. Das ist der Satz von Schulz-Hassenhaus in seiner vollen Schönheit, in seiner vollen Allgemeinheit. Mit sehr schwachen Voraussetzungen. Und den beweisen wir jetzt. Wir werden zwischendurch immer mal uns beziehen auf die Version, die wir schon kennen, wo der Normalteiler N Abelsch ist. Und die Beweisstellung. Ups, Entschuldigung. Nee, doch, ich kann es nicht machen. Die Strategie wird sein, dass wir mit Induktion über die Gruppenordnung argumentieren. Also über die Ordnung von G. Wenn G die triviale Gruppe ist, ja gut, dann kann man N gleich G hier nehmen. Diese Geschichte da mit der Teilerfremdheit stimmt, denn 1 ist teilerfremd zu 1. Das ist aber alles langweilig, denn dann sind halt N und G gleich 1 und diese Aussage mit dem Komplement ist bedeutungslos. Das heißt, wir dürfen ab jetzt voraussetzen, dass G mindestens Ordnung 2 hat und dass für alle echten Untergruppen und Faktorgruppen, also für alles, was da rumläuft mit kleinerer Ordnung, der Satz stimmt. Dass der Satz stimmt, heißt, Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann ist die Aussage des Satzes erfüllt. Und das heißt, unsere erste Überlegung wird sein, für welche Untergruppen von G ist denn die Voraussetzung des Satzes erfüllt? Für welche Faktorgruppen ist denn die Voraussetzung des Satzes erfüllt? Das heißt, was sind die Situationen, auf die wir dann loslassen können, dass wir per Induktion wissen, dass der Satz stimmt? Das ist am Anfang einmal spannend. Beginnen wir mit einer Untergruppe. Was wissen wir dann? Na, wir wissen, dass man H mit N schneiden kann, dann bekommt man einen Normalteiler von H. Und dieser Normalteiler, N geschnitten H, hat dann in H einen Index, der Teilerstand ist zu seiner Ordnung. Das vererbt sich sofort aus der großen Gruppe G. Zum Beispiel mit einem der Isomorphie-Satzung. Hn modulo n ist ja isomorph zu h modulo h geschnitten n. Das ist eine Möglichkeit, wie man das sehen kann. Oder man rechnet es irgendwie direkt aus mit Lagrange mehrfach angewandt. Okay, das heißt, bei Untergruppen haben wir kein Problem. Da vererben sich die Voraussetzungen sofort. Die einzigen, die wir haben, sind ja, dass wir einen Normalteiler haben, dessen offene Teilerstand zum Index ist. Wir reden momentan nur über die Existenz von Komplementen. Wir sind noch nicht bei der Auflösbarkeit. Also bei dem zweiten Teil des Satzes. Gut, das ist der erste Vererbungsteil. Einfach. Jetzt schauen wir uns Faktorgruppen an. Dafür sei mal E ein Normalteiler von G. Ich mache mal einen kurzen Raum. Das ist das Argument für Untergruppen. Gleich kommt das Argument für Faktorgruppen. Sei B ein Normalteiler. Und dann gucken wir wieder mit irgendwelchen Isomorphiesätzen. Man kann jetzt ja gucken, naja, b mal n ist jetzt auch ein Normalteiler. Und dann kann man sich anschauen, g modulo n mal b und n mal b modulo b. Das sind die Gruppen, die da interessant sind. Und die haben jetzt auch wieder teilerfremde Ordnung. Index von n mal b in g. Und dann habe ich hier die Ordnung der Faktorgruppe n mal b modulo b und die sind teilerfremd. Das ist das Argument für Faktorgruppen. Das heißt, immer dann, wenn wir eine echte Untergruppe sehen, können wir den Satz da anwenden und immer dann, wenn wir eine echte Faktorgruppe sehen, echt im Sinne von mit echt kleinerer Ordnung, dann können wir da auch den Satz anwenden. Was noch? Na, wir können ja erstmal die trivialen Fälle loswerden. G ist jetzt schon die ganze Zeit nicht 1. Was ist denn los, wenn n gleich 1 ist? Na, das ist auch langweilig. Dann ist einfach G selber ein Komplement. Das heißt, auch der Fall n gleich 1 ist langweilig. Achso, und falls die nicht trivial sind, aber gleich, dann ist auch wieder nichts zu zeigen. Wenn n gleich G ist, dann ist das Komplement einfach. Also dann ist ein Komplement die triviale Untergruppe. Das ist alles langweilig, all diese Spezialuntergruppen. für n gleich 1 beziehungsweise 1 und gleich n gleich g ist wieder nichts zu sein. Sei also jetzt n ein Normalteiler, der echt dazwischen liegt, zwischen 1 und g. Und nochmal, wir konzentrieren uns jetzt im ersten Teil des Beweises nur auf die Existenz eines Komponenten. Gut, was wissen wir? G ist nicht die triviale Gruppe, da läuft also irgendein Primteiler rum. N ist nicht die triviale Gruppe, da läuft irgendein Primteiler rum. Das heißt, wir finden einen Primteiler, den man in der Ordnung von N sieht und nicht im Index. Stichwort Ordnung von N und Index in Teilerfällen. Nehmen wir uns eine solche Primzahl her. Wir merken uns, dass G jetzt im Index nicht vorkommt. Dann können wir uns noch eine Pseudogruppe hernehmen dazu. Von N. Okay. Und jetzt unterscheiden wir zwei Fälle. Diese beiden Fälle liefern uns dann sofort die Aussage, also die Existenz eines Komplements. Und danach können wir uns in Ruhe mit der Konjugiertheit beschäftigen. Erster Fall. Na, da haben wir dieses P, diese P-Pseudo-Untergruppe von N. Das ist natürlich auch eine Untergruppe von G und es gibt einfach zwei Möglichkeiten. Die könnte normal sein oder sie ist es halt nicht. Und das sind die beiden Fälle, die wir jetzt betrachten. Erster Fall, P ist kein Normalteiler von G. Warum ist das interessant? Na, weil dann der Normalisator eine echte Untergruppe ist. Und dann kann man ja mal gucken, was der Satz uns liefert im Normalisator von P. Für echte Untergruppen dürfen wir den Satz benutzen. Da schneiden wir einfach mit n und kriegen die Voraussetzung. Mit Kreide geht es weiter. So, das ist jetzt also eine echte Untergruppe. Der Satz gilt da. Was heißt das? Weil das heißt, dass h geschnitten n, h geschnitten n, also der Normalteiler, der dann hier die Rolle von n übernimmt, dieses Ding hat jetzt in h ein Komplement. Also h geschnitten n, nh, ein Komplement und dieses Komplement, was wir da gefunden haben, nenne ich K0. Heißt jetzt also, ich kann h schreiben als h geschnitten n mal K0 und der Schnitt von K0 mit h geschnitten n ist trivial. Und jetzt kommen wir alles zusammen. Die Situation hier lässt uns an das Frattini-Argument denken oder Capelli-Argument. Normalteiler, Pseudogruppe davon, das heißt, da hat man die ganze Gruppe, ist der Normalisator dieser Pseudogruppe, die man sich hergenommen hat, mal Normalteiler n. Also schreiben wir nochmal mit Capelli, ist jetzt E, fangen wir so an, wie ich gesagt habe, der Normalisator von P mal N, der Normalisator von P war aber H. Jetzt mache ich weiter, H kann ich mit Hilfe meines Komplements schreiben als H geschnitten N mal K0, H geschnitten N, mal K0, dann habe ich immer noch das N da rumlaufen. Aber Moment mal, h geschnitten n liegt in n. Das heißt, das kann ich in diesem Produkt einfach weglassen. So, K0 mal n. Und jetzt behaupte ich, dass ich fertig bin. Jetzt kann ich g so schreiben. Ich behaupte, K0 ist jetzt schon so ein Komplement, wie wir das gesucht haben. Na, erstens ist g das Produkt von den beiden. Okay. Und der Schnitt von K0 mit n ist trivial. Wenn er nicht trivial wäre, dann wäre das gleichzeitig der Schnitt von K0 mit n geschnitten h. K0 liegt ja in h drin, aber der ist trivial. K0 geschnitten n, das ist gleich wie K0 geschnitten h geschnitten n. Das ist 1. Also ist K0 ein Komplement zu h in, Quatsch, zu n haben wir also alles gefunden, was wir haben wollten. Das war der zweite Fall. Jetzt ist P normal in G. Und das heißt, dass dieser Trick mit dem Normalisator nicht funktionieren wird. Denn da kriegen wir einfach die ganze Gruppe und nichts Kleines. Macht aber nichts. P ist nicht 1. Die Faktorgruppe hat jetzt, die wir bilden können, die eine Gruppe ist, hat jetzt kleinere Ordnung. Das heißt, wir können einfach mal schauen, was da so passiert. Oder wir nehmen, was können wir noch machen? Wir nehmen eine Faktorgruppe, die einfacher zu handhaben ist. Wir nehmen das Zentrum von P, das ist nicht trivial. Das heißt, G modulo Zentrum von P ist jetzt auch eine Gruppe, die kleinere Ordnung hat als G. Machen wir das einfach mal. P ist eine nicht triviale P-Gruppe, das Zentrum ist nicht trivial und da das Zentrum von P charakteristisch ist, in P ist es ein Normalteiler von G. Das heißt, wir können diese Faktorgruppe bilden. G modulo Zentrum. Ich nenne das Zentrum als Z. 1 sei Z. Faktorgruppen funktioniert. G modulo n mal z und n mal z modulo z erfüllen jetzt die Voraussetzung des Satzes bezüglich der Teilerfremdheit. Das merken wir uns und die Faktorgruppe hat auch wirklich kleinere Ordnung. Das heißt, wir können den Satz da anwenden. Zunächst mal können wir jetzt in die Faktorgruppe gehen. N mal Z modulo Z, also das Bild von N in der Faktorgruppe, hat in der Faktorgruppe ein Komplement, weil wir dort den Satz anwenden können. Das schreibe ich einmal hin. Jetzt hat N mal Z modulo Z in G modulo Z ein Komplement. Was tun wir? Wir nehmen uns so ein Komplement her und betrachten das volle Urbild in G. Nennen wir das mal C. Sei C das volle Urbild in G. Und volles Urbild heißt, Z liegt da drin. Das heißt, Z liegt in C, liegt in G, C modulo Z ist ein Komplement. Und was heißt es, Komplement zu sein in der Faktorgruppe? Einmal kurz überlegen. Das heißt, das Produkt C modulo Z mal NZ modulo Z ist die ganze Gruppe G modulo Z. Und der Durchschnitt ist trivial in der Faktorgruppe. Das heißt, wenn ich jetzt wieder die vollen Urbilder angucke, dann ist der Durchschnitt in dem enthalten, was man rausfaktorisiert. Oder anders gesagt, C geschnitten mit N liegt in Z. Das heißt, wir haben einerseits C mal N mal Z gleich G. Da habe ich jetzt einfach hingeschrieben, was wir im Bild haben und habe das zurückgezogen in die große Gruppe. Und C geschnitten N gucken wir uns das hier gleich nochmal an. G gleich C mal N mal Z. Da wir C als volles Urbild hergenommen haben, liegt Z schon da drin. Das heißt, ich kann das hier schenken. C mal N gleich G. Das ist noch ein bisschen das gleiche Aussage, aber man sieht schon, dass jetzt C selber ist möglicherweise noch kein Komplement, aber wir sehen jetzt eine Möglichkeit, ein Komplement zu basteln aufgrund dieser Zerlegung. Das heißt, ich suche jetzt ein Komplement zu C geschnitten N innerhalb von C. Wie finde ich das? Naja, C geschnitten N ist ein Normalteiler von C, denn N ist normal in G. Und das Ding liegt in Z. Z ist eine arische Gruppe. Wir haben hier jetzt also die Situation von vorher. Normalteiler, Ordnungsteiler führen zum Index, aber der Normalteiler ist Arbeit. In dem Fall können wir schon. Das heißt, hier zitieren wir einfach den Spezialfall, den wir schon gezeigt haben, und sind sofort fertig. Der Spezialfall war Lemma 5-7. Lemma 5-7 hat 10 Stunden als arbeitender Normalteiler. Ein Komplement nennen wir es. Es hat keinen Namen, ist aber doof. Nennen wir es K1. Vorher hatten wir K0, nennen wir es K1. Hat ein Komplement in C. Na, dieses Ding erfüllt jetzt alles, was wir brauchen. Wenn ich K1 nehme, dann ist K1 mal N immer noch die ganze Gruppe G. Denn K1 mal etwas geschnitten mit N mal C ist gleich G. Und der Durchschnitt ist jetzt wirklich 1, weil der Durchschnitt den C geschnitten N liegt. Soll ich dazu noch mal mehr sagen oder anschreiben zu diesem letzten Schluss? Warum jetzt dieses K1 schon so ist wie gewünscht? Man muss einfach noch einmal einsetzen in die Gleichung und dann einmal den Schnitt angucken, so wie vorhin noch ein Satz. Ich sehe da noch den Kopf. Okay. Ja, das war schon die Existenz. Jetzt kümmern wir uns noch um die Konjugiertheit. Da sehen wir dann auch, wo die zusätzliche Voraussetzung eingeht, dass die Gruppe auflösbar ist. Bisher haben wir nichts weiter gebraucht über die Gruppe. Und man hat auch nicht wirklich gesehen, wo eingeht, dass N eine Ordnung hat, die Teiler von bis zum N geht. Das ist verschränkende Anwendung des Spezialfalls. Da haben wir es natürlich noch auf. Na gut. Wie konjugiert? Voraussetzung, dass N oder G modulo N auch nicht passen. Und wir nehmen uns zwei Komplemente her. K1 und K2. C1 und C2. Jetzt komme ich da später mit durcheinander. C1 und C2. Das sind Komplemente zu N in G. Von denen möchte ich zeigen, dass sie in G konjugiert sind. Als Hilfsmittel schnappe ich mir einen minimalen Normalteiler N0 von G, der in dem Normalteiler N drin liegt, den wir schon haben. Das heißt, es könnte sein, dass es einfach N selber ist, aber falls es innerhalb von N einen noch kleineren Normalteiler von G gibt, der nicht 1 ist, dann schnappe ich ihn so ein. Und das, was ich gerade schon angedeutet habe, dass es nämlich sein könnte, dass N0 und N gleich sind oder dass sie verschieden sind, das ist auch genau die nächste Fallunterscheidung. Der erste Fall, dass N0 nicht gleich N ist, ist der, der sich durch Hingucken erledigt. Was ist nämlich dann los? Na, wir wissen doch aus dieser Komplementgeschichte hier, C1 mal N ist gleich G und C2 mal N ist auch gleich G. Und da der Schnitt trivial ist, kann ich jetzt nicht ganz G bekommen, wenn ich C1 durch eine echte Untergruppe ersetze und dann das Produkt mit N bilde. Und genauso kann ich auch nicht ganz G bekommen, wenn ich N durch eine echte Untergruppe ersetze und dann mit C1 oder C2 multipliziere. Das ist ja bisher ein Komplement, man darf nichts mehr weglassen. In diesem Fall sind jetzt also C1 mal N0 und auch C2 mal N0 echte Untergruppen von G. Nehmen wir C2. So, das ist jetzt eine echte Untergruppe von G. Was weiß ich noch? Ich muss kurz überlegen. C1 mal N ist gleich G und C2 mal N auch. Das heißt, C1 mal N0 und C2 mal N0 sind auch gleich. Die sind jetzt beide kleiner. Und in echten Untergruppen, wir sind ja immer noch die ganze Zeit bei Induktionen, in echten Untergruppen soll ja schon alles stimmen. Das heißt, da drin sind alle Komplemente konjugiert. Das heißt, in dieser echten Untergruppe sind jetzt auf einmal C1 und C2 konjugiert. Ja, ich sollte es anders beschreiben. Machen. Na, ich habe hier eine echte Untergruppe, ich habe da drin zwei Komplemente. Und warum vererben sich alle Voraussetzungen? Na, nochmal kurz überlegen. Die Geschichte mit der Teilerfremdheit ist klar, das hatten wir uns schon überlegt. Und was ist mit der Auflösbarkeit? Naja, falls n auflösbar ist, dann ist auch n0 auflösbar. Das heißt, dann haben wir hier drin eine auflösbare Normalteiler. Und falls die Faktorgruppe auflösbar ist, dann ist das Bild davon in der Faktorgruppe auflösbar. Das heißt, auch in dieser echten Untergruppe ist es wieder so, dass der Normalteiler oder die Faktorgruppe auflösbar sind. Alles vererbt sich. Deswegen können wir jetzt dort wirklich mit Induktion argumentieren, bekommen dort die Konjugiertheit. Na, aber dann sind sie auch, ich meine, immer wenn man in einer echten Untergruppe konjugiert ist, dann ist man auch in der großen Gruppe konjugiert. Denn das heißt ja nur, man findet ein Element, das die Konjugation realisiert. Gut, das war der eine Teil. Der zweite ist ein bisschen technischer, da müssen wir ein bisschen mehr arbeiten. N0 ist jetzt gleich N. Wir können das jetzt nicht uns in eine echte Untergruppe flüchten und dort Induktion machen. Nee, wir müssen ein bisschen mehr tun. Und wir fangen mal damit an, dass wir ausnutzen, was Auflösbarkeit uns liefert. Wir wissen ja, N oder die Faktorgruppe sind auflösbar. Falls N auflösbar ist, dann ist N jetzt aufgrund dieser Gleichheit ein auflösbarer minimaler Normalteiler von G. Die haben wir irgendwann mal verstanden. Minimale Normalteiler einer endlichen Gruppe sind auflösbar und dann sind sie sofort elementarische T-Gruppen für irgendwelche Primzahlen. Oder sie sind es nicht, sie sind nicht auflösbar, dann sind sie Produkte von Komponenten. Hier sind wir im auflösbaren Fall. Das heißt, diese Gleichheit sagt uns, dass N eine elementarische T-Gruppe ist. Insbesondere arisch. Ja, Moment, aber dann haben wir einen arischen Normalteiler, dessen Ordnung teilerfremd zum Index ist. Und dann kennen wir doch schon alles. Dann haben wir doch schon den Satz. Falls also N auflösbar ist, dann haben wir gar nichts mehr zu tun. Und ich benutze diese Geschichte mit den minimalen Normalteilern. Das war. Das kann ich jetzt gerade nicht zitieren. Moment, ich guck mal, was das war. In, muss das vorhergehende Kapitel gewesen sein. Oder? Irgendwie dachte ich, genau, Satz 6.2. Das Gefühl, es muss ein Satz gewesen sein. bestimmt nicht Lämmer von Schatzhassenhaus genannt.
Das war ein Satz.
Ja, danke. Okay. Das heißt, hier ist jetzt noch der Fall interessant, dass die Faktorgruppe auflösbar ist. Und dann geht's los. Jetzt überlege ich ein Bild malen muss. Na, vielleicht geht's auch so. Wie war das nochmal bei auflösbaren Gruppen? Die Kommutatorgruppe ist eine echte Untergruppe. Die Faktorgruppe ist abelsch und das sagt uns etwas darüber, wie maximale Normalteile aussehen. Überlegen wir mal kurz. Wenn man eine Gruppe hat und eine abelsche Faktorgruppe, das heißt, wir haben einen Normalteiler, die Faktorgruppe ist abelsch, dann werden alle Untergruppen, die man jetzt zwischen diesem Normalteiler und der großen Gruppe findet, automatisch zu Normalteilern. Jedenfalls, also ja, man hat ja volle Urbilder. In der Faktorgruppe ist jede Untergruppe ein Normalteiler, denn die ist ja abelsch. Und das heißt, wenn man jetzt zurückgeht und das volle Urbild hernimmt, dann wird es automatisch auch ein Normalteiler. Und das ist das, was bei auflösbaren Gruppen passiert. Die maximalen Normalteiler die findet man so oberhalb von der Kommutatorgruppe. Und deshalb haben sie jetzt Primzahlindex. Warum? Man hat da oben eine abelsche Gruppe, die ist insbesondere nilpotent. Das heißt, man kann schon mal sagen, wenn das maximal ist, dann können da schon mal nicht verschiedene Primzahlen im Index vorkommen. Jetzt hat man also nur noch eine Primzahl im Index und dann benutzt man, dass in P-Gruppen es zu jedem Teiler eine Untergruppe gibt. Und dann kriegt man, wenn das ein maximaler Normalteiler werden soll, dann muss der Index eine Primzahl sein. Das sind so mehrere Stufen der Argumentation. Und da ich überlege, ob ich das irgendwann noch als Übungsaufgabe stelle, sich das einmal ordentlich hinzuschreiben, werde ich das jetzt nicht ausführlich anschreiben, sondern ich habe die Idee erklärt. Das ist eine Eigenschaft auflösbarer Gruppen. Deswegen können wir uns jetzt hier in dieser Faktorgruppe so einen Normalteiler schnappen, gehen zurück, das volle Urbild ist dann ein Normalteiler von die Primzahlindex. Das erklärt einfach nur die Wahl, die ich jetzt treffe. Sei N eine Untergruppe von V, eine Untergruppe von E, so dass V und N ein maximaler Normalteiler von G und N ist. Und nachdem, was ich gerade angedeutet habe, ist jetzt der Index eine Primzahl und da wir das volle Urbild schon haben, ist dann der Index von V in G ebenfalls eine Primzahl. Sei R zu I von G so, dass der Index von V in G gleich R ist. Und ich schreibe einfach nur dazu als Begründung Eigenschaft auflösbarer Gruppen. Okay, das ist so ein gängiger Trick. Also das sind die beiden tollen Tricks, oder zwei von den vielen tollen Tricks, die man mit auflösbaren Gruppen machen kann. Man weiß das über minimale Normalteiler und man weiß das über maximale Normalteiler. Gut, die Primzahl R wird gleich noch wichtig. Wir nehmen uns da gleich noch Pseudogruppen zu her, aber erstmal überlegen wir ein bisschen weiter. Denn wir wollen dieses V jetzt noch ein bisschen besser verstehen. V hat Index R, eine echte Untergruppe. V ist also eine Kandidatin für eine Gruppe, in der wir den Satz anwenden können. Dafür müssen wir noch ein bisschen besser verstehen, wie V aussieht. Nehmen wir mal die Identität. Die bietet sich hier an, weil der Normalteiler N in V drin liegt. Das heißt, jede Faktorisierung von G, wo N dabei ist, kann man jetzt hier für V benutzen. Mit der Identität folgt, da N V ist. Was mache ich da jetzt also? Ich schneide V mit dieser Darstellung G gleich N mal C1 und G gleich N mal C2. Und dann bekomme ich
Ich möchte noch, ich brauche noch ein kleines bisschen Notizen. Ich schreibe jetzt noch da unten auf die Tafel, damit ich gleich noch sehen kann, auf dem Syrischen. Aber dann ist hoffentlich gleich die ganze Konjugiertheit so auf zwei Tafeln, wir können alles die ganze Zeit sehen. Okay, das müssen wir uns merken. Diese beiden Faktorisierungen sind wichtig. Und jetzt kommt noch ein. Da bringen wir jetzt noch mit ins Spiel, dass N0 ein Normalteiler ist, dass wir in der Faktorgruppe argumentieren können. Und was bekommen wir in der Faktorgruppe? Ich schreibe das am besten hin. Na, wir haben ja die Faktorgruppe G modulo N0. Und in dieser Faktorgruppe sind. Das ist komisch, es funktioniert nur, wenn N0 und N verschieden sind. Ich glaube, dass ich.
Das ist, glaube ich, zu viel Notation. Ich mache mal hier so weiter.
Wie ich das ursprünglich dachte.
Denn wenn N0 gleich N ist, dann bringt mir diese Faktorgruppe nicht.
Ich glaube, diese beiden Zerlegungen reichen, die ich da jetzt stehen habe. Ich benutze diese Tische mal. Wir haben die Idee ja gerade schon gesehen. In dem Moment, wo man was Echtes hat, eine echte Untergruppe, kann man dort argumentieren und bekommt dann Konjugiertheit da. Und für den Fall, dass das noch nicht die vollen Komplemente sind, die wir da sehen, und das ist die Situation hier, wir sehen jetzt halt nicht die vollen Komplemente, sondern nur Schnitte mit V. Aber man kann jetzt schon in der Untergruppe argumentieren und sagen, da sind diese Komplemente jetzt konjugiert. Und aus dieser Konjugiertheit muss man sich dann einfach durch ausführliches Basteln die Konjugiertheit von C1 und C2 irgendwie herleiten. Der Witz ist jetzt also, mit dieser Information aus dieser Zerlegung anzufangen und dann nach und nach sich weiterzuhandeln, bis man hat, dass nicht nur diese Stückchen konjugiert sind, sondern ganz C1 und ganz C2. Insbesondere sind. Naja, da haben wir zwei Zerlegungen, das heißt, das und das ist jeweils ein Komplement zu L und V. Induktion sind die konjugiert. Und ich nehme jetzt einfach ein Element her, was die Induktion macht.
Und ich will hier nicht mit meinen Aufzeichnungen total durcheinander kommen. Okay, Risiko.
Das könnte ich leichter feststellen. Es existiert ein V. V, denn die Konjugation findet ja jetzt in V statt, da habe ich das angewandt. Existiert ein V aus V so, dass das eine Komplement durch V auf das andere abgebildet wird. Sagen wir also V geschnitten C1. V ist das gleiche wie V geschnitten C2. Dieses Ding wollen wir gleich noch mehr betrachten, deswegen nenne ich das G. Und ich möchte noch was ergänzen. Und zwar hier auf der linken Seite. V kommt aus V. Wenn wir hier so konjugieren, dann haben wir in Wirklichkeit V konjugiert mit V geschnitten mit C1 konjugiert mit V. V konjugiert mit V aus V selber. Das heißt, was hier steht, ist in Wirklichkeit V geschnitten mit C1 konjugiert mit V. Und V ist jetzt noch nicht unbedingt das Element, was es tut. Möglicherweise muss man da jetzt noch was dran basteln. Und das ist der nächste Schritt. So, was haben wir gemacht? Wir haben V so hergenommen, dass das Bild in der Faktorgruppe G modulo N ein maximaler Normalteiler ist. Und wir haben das volle Urbild genommen, das heißt V ist normal in G. Okay, was ist mit D los?
D ist jetzt der Schnitt eines Normalteilers mit irgendwelchen Untergruppen, nämlich einmal hier mit, mit C2 und einmal mit C1 und V. Und Normalteiler geschnitten mit Untergruppen sind Normalteiler in den Untergruppen. Das heißt, D ist jetzt ein Normalteiler von C2 und auch von C1 konjugiert mit V. Gut, jetzt möchte ich noch irgendwas hier beachten. Wir merken uns hier was. Wir haben es schon ein paar Mal benutzt und ich schreibe es jetzt da zum Merken hin, damit wir nicht weiter darüber nachdenken müssen. G ist nach Voraussetzung, nach Wahl von C1 und C2, C1 mal N und auch C2 mal N. Und jetzt kommt der Witz. Was passiert, wenn ich jetzt mit V konjugiere? Na, dem N ist es egal, denn N ist ein Normalteiler und aus C1 wird C1V, das heißt C1V ist auch ein Komplement zu N in G. Das brauchen wir. So. Das ist unsere kleine Merkbox. Und jetzt betrachte ich die Faktorgruppe G mod V, von der ich schon weiß, dass sie Ordnung R da oben steht. Der Index von V in G ist R. Das heißt, diese Faktorgruppe hat Ordnung R. Und jetzt kommt so ein bisschen die Isomorphierung der Rechner mit der Merkbox. Was ist denn G modulo V? Na, da kann ich doch stattdessen schreiben, C1 hoch V mal N modulo V. Denn da habe ich es einfach nur für G eingesetzt. Und das ist nach all diesen Regeln, die es da gibt, also nach diesen Isomorphie-Geschichten, C1V mal N modulo. Ah, jetzt schreibe ich V mit der Eigenschaft da oben als N mal V geschnitten C1 hoch V. Genau, ich setze jetzt hier für V ein. V geschnitten C1V mal N. Denn C1V war ja nichts anderes als C2. Na, das wissen wir nicht, C1V, aber das hier ist nichts anderes als V geschnitten C2, so haben wir angefangen, das ist also G. Und das heißt, dass das auch, also wir wissen ja, dass V geschnitten C2 ein Komplement ist zu N in V. Und das heißt, wir können V so schreiben. Das ist einfach nur D mal N. Genau das schreibe ich jetzt auch hin. Das hier ist isomorph zu, muss kurz nachdenken, das ist V. Jetzt will ich hier, genau, jetzt kommt der Isomorphiesatz und dann bekomme ich raus C1 hoch V modulo D. Weil ich nämlich jetzt hier auf der einen Seite den Durchschnitt gebildet habe, das ist dann nur noch D. Oder welcher ist es? Ach nein, es ist der dritte. Ich habe hier den gleichen Normalteiler und das ist einfach D, ist der dritte Isomorphiesatz, nicht der zweite. Okay, nochmal. Ich muss mich selber nochmal sortieren mit der Notation. Ich habe G ersetzt durch das. Das ist die Merkbox. Dann habe ich eingesetzt, dass man V so schreiben kann. Und dann habe ich eingesetzt, dass das D ist und den dritten Isomorphiesatz verlassen. Warum? Na, weil das jetzt sichtbar Ordnung R hat. Das heißt, der Index von D in C1V ist auch R. Das war der Sinn der Übung und das gleiche können wir machen mit C2 oder mit C1, also völlig egal, wir können das mit all diesen Komplementen machen, analog C2 Index D ist auch R. Und jetzt kommt der Witz, den ich vorhin schon angedeutet habe, diese Primzahl R ist jetzt interessant, wenn ihr muss eine Pseudogruppe dazu her, denn wenn dieser Index hier R ist, dann heißt das doch, dass man die ganze Gruppe C2 überdecken kann mit D und einer R-Pseudogruppe. Die schreibt ja den Index R auf.
So, und das Ganze machen wir jetzt zweimal. Einmal in C1V und einmal in C2. So, Seilen. R1, eine R-Syklogruppe von C1V. Und genauso R2, eine R-Syklogruppe von C2. Dann kommt jetzt das Argument, deswegen wollten wir Index R wissen. Jetzt ist nämlich C1V das gleiche wie D. Wir haben geklärt, warum D ein Normalteiler ist. Ja, das steht da. Das ist jetzt D mal R1. Denn das, was da fehlt, Index R, überdecke ich natürlich mit dieser Asymptotegruppe. Und genauso für C2. Das ist D mal R2. Schön. D ist normal in diesen Gruppen. Das heißt, der Normalisator von D enthält jetzt diese Gruppen und damit insbesondere diese beiden Pseudogruppen R1 und R2, vor denen wir uns gleich klar machen werden, dass das sogar Pseudogruppen von ganz G sind. Wir haben jetzt also C1V und C2 im Normalisator von D. Will ich das? Wahrscheinlich will ich R1 und R2. Sagt mir, dass ich das möchte und jetzt möchte ich sehen, dass das Pseudogruppen von ganz G sind und dann sind die überall, wo sie drin liegen, kumuliert und das ist es dann. Das sagt mir mein Gefühl, das ist jetzt so zu Ende. Okay, Pseudogruppen von G, warum? Oh, woher kommt denn die Primzahl R? Die Primzahl R kommt hierher aus diesen Komplementen. Das waren Komplemente zu N, das heißt, dass die Primzahl R in N nicht vorkommen darf. Genau, N hat eine Ordnung, die Teilerkörner zum Index ist. Na, und das heißt, dass eine R-Pseudogruppe komplett in einem dieser Komplemente drin liegen muss. Und das heißt, dass das hier schon ausreicht, damit das Pseudogruppen von ganz G sind. Hier benutzen wir einmal richtig sichtbar die Teilerfremdheit von der Ordnung von N und von Index. Wenn R nicht sind auch automatisch Pseudogruppen von jeder Untergruppe, in der sie liegen, in denen sie liegen. Und der Witz ist, dass ich das anwenden möchte auf diese Untergruppe hier hinten. Im Normalisator von D sind das jetzt Pseudogruppen und deswegen konjugiert in dem Satz von Pseudo. Insbesondere sind R1, R2, Pseudo. Ich kann nicht schreiben, Pseudo in diesem Normalisator konjugiert. Es folgen weitere Basisarbeiten. Wir nehmen uns ein konjugierendes Element her. Sei H aus dem Normalisator von D so, dass, jetzt muss ich die Reihenfolge richtig nehmen, R1 zu H gleich R2 ist. Und jetzt rechnen wir fröhlich los. Dann ist. Und zwar fange ich an mit C2. Jetzt müssen wir uns irgendwie zusammenpuzzeln. Was ist denn C2? Na, hier oben steht C2 ist D mal R2. R2 ersetze ich jetzt durch R1H. Dann ersetze ich diesen Spaß dadurch, dass D invariant ist unter H. Das heißt, warum? Achso, genau, weil es hier steht. Das heißt, ich kann die Konjugation hier auf beides anwenden und das stört niemanden. Ah, haha, D mal R1 ist C1 konjugiert mit V. Jetzt das noch konjugiert mit H und damit sind wir endlich fertig. Denn jetzt haben wir ein konjugiertes Element gefunden. V mal H tut's. Also ist, oh, das ist ein Kreide, bröckelt aber echt doll. Entschuldigung. Also ist C1 hoch V mal H gleich C2. Das war es endlich. Das hat die Zeit auf zwei Tafeln gepasst. Und ich möchte noch mal kurz die Idee wiederholen in diesem zweiten Fall, der schwieriger war. Da n jetzt selber ein minimaler Normalteiler war von g und auflösbar, also haben wir zwei Fälle, wenn er auflösbar ist, ist er sofort adisch und wir können den Spezialfall benutzen, oder er ist halt nicht auflösbar und dann wissen wir aber, dass die Faktorgruppe auflösbar ist und damit haben wir dann gearbeitet. Wir haben ausgenutzt, dass maximale Normalteiler Primzahlindex haben dann diesen Primzahlindex benutzt, um unsere Komplemente zu schreiben als d mal der R-Sylow-Untergruppe und dann haben wir den Satz von Sylow-Klepper benutzt. Und nochmal Konjugation. Ich mag diesen Satz. Und wie großartig das ist und was diese Aussagen uns bringen, diese Existenz von Komplementen und auch Konjugiertheit, das werden wir heute die ganze Vorlesung durchfeiern. Ich beginne mit einer Definition. Und zwar definiere ich jetzt endlich formal, was Teil der Konjugation ist. Dafür seien A und K erstmal irgendwelche Gruppen. Na, gleich endlich, aber bei denen sind jetzt gerade alle Gruppen immer endlich. Auch wenn ich weiß, dass es auf der Welt unendliche Gruppen gibt. Aber es wird gleich klar, weil ich gleich über die Ordnung spreche und dann ist klar, dass es sinnvoll ist, das vorauszusetzen. Wie kann ich überhaupt abstrakt sagen, dass A auf K operiert? Na, wir wissen ja, was es heißt, dass eine Gruppe auf einer Menge operiert. Und eine Gruppe operiert auf einer Gruppe, wenn sie dabei noch die Gruppenstruktur der unisierten Gruppe respektiert. Das ist also so wie die Wirkung einer Gruppe auf einen Vektorraum oder so. Manche kennen das schon, Stichwort Darstellungstheorie. Oder auch Stichwort Galois-Theorie, wo man ja auf Körpern wirkt und die Körperstruktur respektieren. Das ist ja also gemeint. Wenn ich sage, eine Gruppe operiert auf einer Gruppe, dann meine ich damit nie einfach nur die Operation auf der Menge, die der Gruppe zugrunde liegt, sondern ich meine immer, dass die Gruppenstruktur respektiert wird. Das heißt, man landet in der, na zumindest mit einer Faktorgruppe, landet man in der Automorphismengruppe der unten liegenden Gruppe. Es könnte einen Kern geben. Es könnte Elemente geben, die trivial operieren, die nicht eins sind. Das nur zur Erklärung, was ich meine mit der Operation. Wir sagen, dass A Teiler von auf K operiert. Es gibt auch das Wort Wirkung dafür, teilerfremde Wirkung, ist genauso schön. A operiert teilerfremd auf G. Genau, wenn folgende Dinge erfüllt sind. Naja, erstmal muss A überhaupt auf K operieren. Es gibt also einen Homomorphismus von A in die Automorphismengruppe. K. Dann A und K haben teilweise eine Ordnung. Und jetzt kommt eine Voraussetzung, die vielleicht überrascht. Ich verlange, dass A oder K auflösbar ist. Sagen, das ist eine praktische Voraussetzung. Im wirklichen Leben in der Gruppentheorie ist diese Voraussetzung überflüssig. Das ist jetzt ein Kommentar für die Spezies oder solche, die es werden wollen. Teilerfremde Ordnung heißt, dass nicht beide Gruppen gerade Ordnung machen können. Hätten sie beide gerade Ordnung, wäre der gemeinsame Teiler 2 da. Das ist verboten. Mindestens eine dieser beiden Gruppen hat also ungerade Ordnung. Und jetzt gibt es einen Satz, den möchte ich hier verständlicherweise nicht reinstecken, weil es einer der tiefliegendsten Sätze überhaupt ist in der Gruppentheorie. Aber es gibt einen Satz, der sagt, dass Gruppen von ungerader Ordnung auflösbar sind. Bei Thomson. Schon ein bisschen älter. Wirklich schwierig. Ich könnte Gruppentheorie 1 bis 10 machen, um zu erklären, wie man diesen Satz beweist. Ich hatte das Vergnügen, einige dieser Teile selber zu hören. Das war ganz großartig. Heißt also, dass in der Realität das hier überflüssig ist. Aber wenn ich es nicht hinschreibe, dann setze ich hier die ganze Zeit implizit voraus, dass wir den Satz von Python haben zu benutzen. Und das möchte ich nicht. Das ist einfach eine riesen Kanone. Die möchte ich nicht ohne Not hier einsetzen. So, vereinfachende Notation. Ich möchte auch sagen, dass Elemente Teil der Fremdgruppe einer Gruppe operieren. Damit meine ich dann, dass die von dem Element erzeugte zyklische Gruppe Teil der Fremdgruppe wird. Wenn also A aus A ist, dann meine ich mit A operiert Teil der Fremdgruppe auf K, dass die von A erzeugte Gruppe. Missbrauch von Notation. Und jetzt sieht man auch schon die Abkürzung, die ich dann später immer benutze. Und später, wenn wir hier anfangen, richtig zu arbeiten in diesem Kapitel, dann wird immer die Situation so sein, dass A und K einfach Untergruppen sind von einer großen Gruppe G, sodass wir uns also auch nie Gedanken machen müssen darüber, was das jetzt für eine komische Gruppenwirkung ist. Das ist einfach immer Konjugation in der großen Gruppe. So, da müssen wir nicht weiter nachdenken. Beispiel hier. In Wirklichkeit haben wir das schon ein paar Mal gesehen, aber wir haben es nicht mit dieser Brille auf, mit dieser Teilerfremde-Operationsbrille auf betrachtet, denke ich. Wenn es hier zum Beispiel, da operiert jede Gruppe dort um 3, ich nehme jetzt mal eine, die von 2, 3, 4 erzeugt wird, die operiert Teilerfremd auf dem Erzeugnis der Doppeltransposition. Ein Beispiel zu nehmen. Noch ein zweites, wir nehmen die Eder-Gruppe, ist D eine Eder-Gruppe der Ordnung 2 mal M und M ist eine natürliche Zahl im Gruppenradar, so operiert und dafür brauche ich jetzt diese Notation, diese Bezeichnung, dann operiert jede Involution teilerfremd auf den zyklischen Normalteiler um Gruppenradar. Gut, ich habe schon gesagt, welche Situation wir hier später immer haben. Ich schreibe dann in den Resultaten immer sowas hin wie: Seien A und K Untergruppen von G, so dass A Teil der Fremde auf K aufnimmt, zum Beispiel. Besonders einfach für die Anwendung ist der Fall, dass das, worauf operiert wird, ein Normalteiler der großen Gruppe ist. Und das ist auch eine Standardsituation. Man hat einen Normalteiler, der hat irgendeine Ordnung. Und jetzt hat man irgendwas mit dazu Teil der Fremde Ordnung, dann hat man immer automatisch eine Teil der Fremde Wirkungssituation. Das zeigt auch, oder das illustriert vielleicht ein bisschen, warum die Anwendungsmöglichkeiten für diesen Teil der Theorie so groß sind. Okay, da wir schon eine Stunde rum haben, kündige ich an, dass ich jetzt zwischendurch immer mal frage, wie sieht es aus, wer braucht eine Pause? Und sobald ein, zwei Leute sagen, ja, bitte Pause, machen wir einen Plan. Und Pause.
Gut, Beispiel, Bemerkung, wunderbar, habe ich euch schon erzählt. Gut, dann können wir jetzt loslegen mit Lemma 7.3. Wir beweisen jetzt haufenweise tolle, spannende, manchmal etwas technisch aussehende Resultate zum Thema von Operationen und werden überrascht sein, was da alles Großartiges rauskommt nach einer Weile. Sein A und K Untergruppen von G, K ein Normalteiler von G und so, dass A teilerfremd auf K operiert. Das kürze ich jetzt mal so ab.
Jetzt gucken wir uns die Faktorgruppe an. Ich habe schon gesagt, das ist eine praktische Situation. K ist normal. Die Faktorgruppe möchte ich in die Kerbe zeichnen. Und dann zeigen wir jetzt, dass dieses teilerfremde Operierzeug dazu führt, dass Zentralisatoren und Normalisatoren sich mit der Faktorgruppenbildung vertragen. Das ist normalerweise überhaupt nicht so. Da können ganz, ganz komische Dinge passieren. Die eine Richtung hat man normalerweise, eine Inklusion, aber die andere halt normalerweise gar nicht. Der Normalisator im Weg der von Hardware ist nämlich dasselbe wie das Bild des kompletten Normalisators. Oder anders gesagt, es ist egal, ob ich zuerst gucke, was A normalisiert und dann in die Faktorgruppe gehe, oder ob ich zuerst in die Faktorgruppe gehe und dann gucke, was da das Bild normalisiert. Ist normalerweise überhaupt nicht wahr. Und genauso mit dem Zentralisator. Das stimmt normalerweise auch nicht, aber hier halt schon. Es ist egal, ob ich zuerst den Zentralisator bilde und dann in die Faktorgruppe gehe oder andersrum. Ich möchte nochmal deutlich machen, warum das so stark ist, was da steht. Die eine Richtung hat man immer. Wenn ich A normalisiere und jetzt gehe ich in die Faktorgruppe, dann liege ich natürlich hier im Bild und ich normalisiere auch das Bild. Das ist die Richtung, die klar ist. Genauso hier mit dem Zentralisator. Kann ja nichts passieren. Aber andersrum? Nur weil etwas in der Faktorgruppe mit A vertauschbar ist, heißt es doch nicht, dass ich da jetzt auch ein Urbild finde, was wirklich in der Gruppe mit A vertauschbar ist. Warum sollte das stimmen? Und genauso beim Normalisator. Da passiert also was Spannendes. Okay. Vielleicht darf ich hinschreiben, klar ist jeweils die eine Richtung, dass also der Normalisator von A quer, ganz komplett gequert, eine Teilmenge ist vom Normalisator B quer von A quer und genauso umgekehrt oder genauso für den, nicht umgekehrt, für den Zentralisator. Es geht um die andere Richtung. Und wir fangen jetzt mit dem Normalisator an. Sei G quer, sei G aus G so, dass das Bild G quer im Normalisator in G quer von A quer ist. Und wir wollen jetzt einen Verwandten von G finden, derart, dass dieser Verwandte selber schon im Normalisator von A im Urbild liegt. Schauen wir erstmal, was es heißt, im Normalisator zu liegen. Na, dann ist doch Konjugation in der Faktorgruppe so, dass, wenn man G anwendet, nichts passiert. Das heißt also auch, dass alle kleinen A-Quers aus Groß-A-Quer von klein G-Quer wieder in A-Quer hinein konjugiert werden. Das ist also für alle A aus A, A-Quer hoch G-Quer in Groß-A-Quer. Das können wir anders schreiben. Wenn wir uns nochmal klar machen, was der Übergang in die Faktorgruppe heißt. Übergang in die Faktorgruppe heißt hier, ich nehme das als Repräsentanten für die Nebenklasse, also A hoch E mal K. Und hier heißt es, ich nehme einfach das Bild A mal K mal K. Gut, das heißt also, die davon repräsentierte Nebenklasse liegt in der Untergruppe, hier in der Faktorgruppe G quer, in dem Bild von A. Und in Urbildern ausgedrückt heißt das, A hoch G liegt in A mal K. Nochmal. Dieser Repräsentant, also der Repräsentant A hoch G, der hier dazugehört, wenn ich den als Repräsentanten nehme für eine Nebenklasse von K, dann lande ich in A mal K. Das heißt, der Repräsentant selber liegt auch in A mal K. Diese Art von Rückschlüssen aus der Faktorgruppe zurück in die Ursprungsgruppe, da werde ich mir jetzt immer so einen Moment mehr Zeit nehmen, weil man sich erst daran gewöhnen muss, wie das funktioniert und weil man auch schnell Fehler macht. Stichwort volles Urbild. Das heißt halt nicht, man liegt in A, das heißt, man liegt in A mal K. Deswegen Hier immer dieses kleine Zögern und lieber noch einmal mehr das eigene wiederholen. Gut. Wenn ich das kleine G nehme und wende es an auf etwas aus A, dann lande ich in A mal K. Was passiert, wenn ich das kleine G auf etwas in K anwende? Da passiert auch gar nichts und bleiben wieder in K, denn K ist ja ein Normalteil. Heißt also, dass dieses Argument zeigt, dass A mal K invariant unter all diesen Gs ist, die wir uns so gewählt haben. Das heißt, dass dieses G im Normalisator in G liegt, von A mal K. Jetzt gucken wir mal umgekehrt. Was ist, wenn ich mir ein Element aus dieser Gruppe hernehme? Und dann im Bild gucke, das sollte ich jetzt mal anders nennen, sei H aus dem Normalisator von A mal K. Jetzt gucke ich, was passiert in der Faktorgruppe mit A quer. Naja, dann weiß ich ja, A mal K pro H ist A mal K. Also ist insbesondere für alle A aus A, die liegen ja hier drin, klein a hoch h auch hier drin. Und jetzt kann ich rückwärts argumentieren, so wie oben. Das heißt, das Bild von A wird normalisiert. Das heißt, A quer liegt im Normalisator im G-Quer von A quer. Diese Vorüberlegung zeigt uns, dass man den Normalisator im G-Quer von A quer auch anders schreiben kann, beziehungsweise das volle U-Bild ist einfach der Normalisator von A mal K. Das schreiben wir einmal hin, denn dann ist es gleich ganz einfach. Der Normalisator in G-Quer von A quer ist nichts anderes als das Bild von diesem Normalisator, der Normalisator in G von A mal K. Okay, das ist immer nicht ganz das, was wir wollen. Aber wir sind ein Stück weiter, denn wir haben jetzt diese Gruppe A mal K, die die Voraussetzungen des Satzes von Schulz-Hassenhaus erfüllt. A mal K ist eine Gruppe mit einem Normalteiler K, dessen Ordnung Teilerkreis zum Index ist. Und die Voraussetzung, die dritte, die da steht, liefert uns, dass der Normalteiler oder die Faktorgruppe auflösbar sind. Das heißt, wir können den Satz von Schulz-Hassenhaus da verwenden, nicht nur die Existenz von Komplementen, sondern auch die Konjugiertheit. Gut. Ich möchte jetzt also auf die Gruppe A und K schauen. A und K sind zueinander Komplemente. Jetzt gucken wir, was es mit den anderen jetzt gleich noch gibt. Wir suchen jetzt weitere Komplemente von K in dieser Gruppe. Mit Schur, Zassenhaus ist jedes Komplement zu A in A mal K zu A konjugiert. Das ist seltsam. Ich möchte mich interessieren noch Komplemente zu K. K ist doch der normale Teil. Genau, jedes Komplement zu K, also alles, was sich so verhält wie A, ist zu A konjugiert. Ja, das erste, das zweite A ist nicht das erste. Geben wir mal dieser Gruppe hier einen Namen. Okay. Wir haben gerade schon geklärt. K ist normal in A mal K. K ist auch normal hier drin, denn es liegt drin und ist ja normal in ganz G. A mal K ist auch normal da drin, nach Definition. Und jetzt gucken wir, was macht H mit der Menge der Komplemente zu K da drin. Na, wir haben gerade festgehalten, die sind alle konjugiert in dieser Gruppe A mal K zu A. A mal K liegt in H drin, das heißt, es sind auch innerhalb von H alle konjugiert. Denn konjugiert zu sein ist ja etwas, was dann in jeder Obergruppe auch stimmt. Oder ich soll vielleicht schreiben, jedes Komplement von K, also jedes Komplement dafür, für diese Untergruppe, in A mal K zu A konjugiert. Oder anders ausgesprochen, wenn wir jetzt wieder mehr so in Wirkung denken, H wirkt auf der Menge der Komplemente für K in dieser Gruppe A mal K und diese Wirkung ist transitiv. In H ist alles konjugiert. Die Konjugation kann in A mal K, und das ist ein Normalteil von H, realisiert werden. Worauf will ich mit dem Ganzen hinaus? Ich glaube, ich habe es nicht besonders gut erklärt. Ich möchte auf eine Gruppe hinaus, die auf einer Menge wirkt und bei der wir einen Normalteiler haben, der transitiv auf dieser Menge wirkt. Also was ist die Menge, auf der ich wirken möchte? H ist die operierende Gruppe. Die Wirkung soll sein auf der Menge der Komplemente von K in der Gruppe A mal K. Und der transitive Normalteiler ist A mal K. So, da haben wir uns jetzt hingearbeitet. Und das riecht alles nach dem Frattini-Argument. Oder dem Capelli-Argument. Was ist denn jetzt mit Capelli los? Naja. Diese Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, also Gruppenwirkung, transitiver Normalteiler, das führt dann ja dazu, dass wir die Gruppe schreiben können als Stabilisator eines Punktes mal transitiver Normalteiler. Stabilisator eines Punktes wäre in diesem Fall Stabilisator eines solchen Komplements, dann nehmen wir einfach A. Jetzt kann ich also H schreiben als den transitiven Normalteiler A mal K mal Stabilisator eines Punktes, und das ist der Normalteiler von A in H, denn A ist ja eins dieser Komplemente. Das kann ich noch irgendwie schöner machen. Wie mache ich das schöner? A liegt hier drin, das heißt A liegt in H, das heißt A liegt im Normalisator von sich selbst in H, das heißt, das kann ich weglassen und bekomme einfach K Normalisator von A in H. Und das möchte ich jetzt überziehen in die Faktorgruppe. Normalisator in die A-Quer ist, das haben wir oben festgehalten, H-Quer. H-Quer ist jetzt dieses Zeug. Also K mal Normalisator von A quer. Na, und hier steht der Normalteiler K, den wir rausfaktorisieren. Das heißt, das ist das gleiche wie der Normalisator von A quer. Und das liegt im Normalisator von A in G quer. Und das heißt, es ist die fehlende Inklusion. Diese Gruppe liegt tatsächlich in dieser Gruppe drin. Das war die Richtung, die nicht klar war. Und du musst mal einen Umweg gehen, nämlich über diese merkwürdige Gruppe, Normalisator von A mal K. Und dann haben wir Schulz-Sassenhaus benutzt. Und die Konjugiertheitsaussage. Und irgendwie auch auf eine trickreiche Art und Weise. Wir haben das Ganze mit Operationen und mit dem Frattini-Argument zusammengebracht. Beim Zentralisator gehen wir etwas anders vor. Auch da ist die eine Richtung klar. Und jetzt fangen wir auch wieder an mit der anderen Richtung, indem wir sagen, sei jetzt G so, dass das Bild im Zentralisator liegt von A quer in G quer. Und wir wollen zeigen, die Quer liegt in Wirklichkeit im Bild von CDA. Das heißt, man kann da einen Repräsentanten finden, der wirklich A zentralisiert, so richtig, in der Gruppe G. Und diesen Repräsentanten, den basteln wir uns ganz konkret, da rechnen wir so ein bisschen mit Kommutatoren rum. Erstmal übersetzen wir wieder, was da steht. Vorhin haben wir das gemacht, indem wir geguckt haben, wo landen wir dann konjugieren. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Das G quer in diesem Zentralisator liegt, heißt ja, dass G quer mit jedem kleinen A quer vertauschbar ist.
Und das heißt, dass bei Konjugation dort im Bild, in der Faktorgruppe G modulo K, nichts passiert. Oder anders gesagt, ein kleines A quer wird beim Konjugieren mit G quer nicht wegbewegt und deswegen repräsentieren dann immer das kleine A quer und das kleine A quer hoch G quer die gleiche Nebenklasse. Jetzt übersetzen wir das und machen daraus, naja, zwei Leute repräsentieren die gleiche Rechtsnebenklasse genau dann, wenn das eine Mal das Inverse vom anderen da drin liegt und ich möchte das Inverse davon nehmen. Das heißt, ich habe A, Libertieren und Konjugieren sind vertauschbar, das heißt, anstatt das Inverse davon zu nehmen, kann ich das Inverse von A nehmen und das Konjugieren von E. Und dieses Ding, ich glaube, vorne muss jetzt das A, genau, A mal das geht jetzt in K. Das habe ich also gemacht, ich habe das behalten und habe das durch Invertieren auf die andere Seite gebracht. Und dann habe ich dieses Element hier etwas in K. Na, jetzt kann man so ähnlich argumentieren und bekommt A hoch G mal A von das 1 liegt in K. Und warum möchte ich das machen? Na, weil es aussieht wie ein Kommutator. Jetzt kriegen wir also das lauter Kommutatoren in K liegen. Schreibe mal direkt diesen Kommutator hin. G, A liegt in K. So. Jetzt, wie schreibe ich das am besten? Wenn ich die Menge der, also ich kann mir die Menge der Erzeuger sozusagen hernehmen. Das sind dann diese kleinen G hoch minus 1 mal G hoch A oder anders ausgedrückt G hoch minus 1 mal A. Genau. Insbesondere liegen alle Elemente, die ich bekomme, indem ich etwas aus A nehme und es mit G oder G hoch minus 1 kombiniere, in A mal K. Schreibe ich mal direkt dahinter. A und eben G hoch minus 1 ist eine Teilmenge oder Untergruppe, das ist immer eine Gruppe von A mal K. Das sind all diese Rechnungen und jedes Mal, wenn ich sie mache, mache ich sie anders. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man durch Hin- und Hertausch oder durch das konkrete Kommutator hinschreiben sehen kann, was da wo drin liegt. Wichtig ist einfach nur, dass wir ausgehend von so einem Element, dessen Bild im Zentralisator von A quer liegt, ein konjugiertes von A finden, das in A mal K liegt. Und das ist eigentlich der einzige Witz, denn dieses Konjugierte hier, wir erinnern uns daran, dass K ein Normalteiler ist, das heißt, das Konjugieren macht K nichts aus. Jetzt ist das eine Untergruppe von A mal K, die die gleiche Ordnung hat wie A und deswegen auch ein Komplement zu K ist in A mal K. Dafür brauchen wir nur, dass das da drin liegt und die gleiche Ordnung hat wie A. Einverstanden. Jetzt haben wir also hier zwei Komplemente zu K in dieser Gruppe, einmal A und einmal das. Und jetzt kommt wieder Schulz-Hassenhaus und sagt, die sind in dieser Gruppe schon konjugiert. Schulz-Hassenhaus existiert, das ist alles genau wie vorher, die gleiche Argumentation. Ein Element nennen wir das mal x. Aus A mal K, das verbessere ich gleich noch. So, dass das eine Komplement auf das andere abgebildet wird. Also machen wir mal A x gleich A hoch G hoch minus 1. Die Konjugation findet hier drin statt, aber wir können das natürlich noch besser machen. Wenn ich x schreibe als ein kleines a mal ein kleines y, dann macht das kleine a hier oben gar nichts bei der Gruppe und das heißt, ich darf das konjugierende Element sofort aus k wählen. Was sehen wir jetzt? Na, wenn wir das hier umformen,
wenn wir jetzt hier nochmal mit g konjugieren, bekommen wir a hoch x mal g gleich a. Das heißt, x mal g liegt im Normalisator von a. Und jetzt rechne ich ein bisschen rum. X mal g, Komma a. Diesen Kommutator möchte ich mir angucken. Wo liegt denn der so rum? Na, einerseits liegt der in a, denn x mal g normalisiert a und dann liegt dieser Kommutator in a. Wo liegen wir aber noch? Na, es gab doch diese Formel, wie man solche Produkte ausrechnet, x mal g und ein kleines a. Das war ganz am Anfang in Kapitel 1 oder 2. Ganz am Anfang hatten wir so Rechenregeln für Kommutatoren. Und dann bekommen wir x a konjugiert mit g mal g, a. Genau, wir liegen also hier drin und wir liegen in diesem Produkt von Kommutatorgruppen. Wo landen wir da jetzt insgesamt? Naja, wir sind immer noch A. Wo sind wir noch? Na, hier haben wir x kommt aus k, das heißt, wir landen hier in k hoch g und das ist k. K ist ein Normalteiler mal das da. Und das liegt auch in k. Aha. Das heißt, wir liegen in A und in K und das ist ganz schlecht. Oder vielleicht auch gut, denn das ist ja 1. Und das heißt, x mal g liegt nicht nur im Normalisator von A, sondern im Zentralisator von A und es repräsentiert die gleiche Nebenklasse wie g. Fertig, so haben wir uns unser Element gebastelt. So, diese Aussage zeigt, dass g quer in Wirklichkeit doch schon in CGR großer Querstrich liegt. Denn da haben wir so einen Repräsentanten gefunden. Ja, hatte jetzt eine andere, also die Argumentationslinie sah anders aus. Die Idee ist, wenn man mit Schulz-Hassenhaus argumentiert, ist aber in beiden Fällen dabei gewesen. Gut, während ich wische, bitte ich darum, sich zu überlegen, ob schon eine Pause gewünscht wird. Schon eines der längsten oder irgendwie technischsten Resultate. Das wird jetzt entspannter. Wer braucht denn eine Pause? So fast, ne? Vielleicht noch ein Lämmer und dann frage ich nochmal.
Okay.
So können wir das machen. Das ist das Angenehme in so einer kleinen Runde. Da geht das.
Mit 200 Leuten würde ich nicht so oder ungern so improvisieren an der Stelle.
Lämmer 7.4. Oh, eines der Schlüsselresultate beim Thema Teil der Konjugation. Und es sieht so harmlos aus, aber es entfaltet dann später ganz viel Kraft. Wieder geht es um Faktorisierung. Sein A unter G, so dass A Teil der Fremde auf K wird, dann gilt. Beides ganz großartig. Einerseits kann man K faktorisieren als Zentralisator von A mal Kommutator von A. Und der Doppelkommutator ist dasselbe wie der Einfachkommutator. Das ist eine tolle Faktorisierung, die man ganz oft benutzen kann. Das ist großartig immer dann, wenn man irgendwas anderes noch hat und das drei Untergruppennummer benutzen möchte. Das schreit halt nämlich nach Tante. Dieser Zentralisator hier, der ist wichtig, dieser Kommutator auch. Wir geben dem mal einen Namen, weil wir mit dem jetzt rumrechnen. Das sei K0, der Kommutator von K mit A. Und wir überlegen uns nochmal kurz, was heißt es, dass A Teil der Kräfte auf K wird. Insbesondere wird K jetzt ja von A normalisiert. Und das heißt, dass dieser Kommutator in K liegt. Das war auch eines unserer ersten Lemmata zum Thema Kommutatoren. Okay. Dieses K0 liegt K, hatte ich gerade gesagt. Und solche Kommutatoren werden ja immer von beiden beteiligten Gruppen normalisiert. Das heißt, K0 ist auch noch A in Namen. Gut, ist alles wichtig? Und das heißt, A normalisiert jetzt auch K0 und da die Ordnung von A und K teilerfremd waren, sind die Ordnung von A und K0 auch teilerfremd. Diese Auflösbarkeitsgeschichte vererbt sich auch irgendwie sinnvoll, das heißt, A operiert jetzt auch auf K0 teilerfremd. Das heißt, A wird auch teilerfremd auf K0. Wunderbar. Na, und jetzt kommt wieder so ein Rumgerechnen mit Produkten, Faktorgruppen, sei H, das Produkt von A und K, das ist eine Untergruppe, weil A K normalisiert. Das heißt, K ist in einem Normalteiler, das ist eine Untergruppe. Und daran rechnen wir jetzt rum. Dann ist, und sprachlich ging es auch schon mal schöner, Moment. So, das heißt, das wirkt so. Das. Nun sehen wir. Was sehen wir denn Schönes? Na, ich möchte mal in der Faktorgruppe Modulo K0 rechnen. Machen wir mal kurz. Machen wir mal kurz. H soll sein. Okay, ich muss kurz nachdenken. K0 ist K-Invariant und liegt drin. Ist also Normalteiler von K und es ist auch A-Invariant, also ist K0 normal in H. Das heißt, die Faktorgruppe, die ich da jetzt hinschreibe, ist sinnvoll. H-Quer soll sein H über K0. Das vereinfacht gleich die Schreibweise. Da sehen wir jetzt das Bild von A und das Bild von K. Wenn ich da den Kommutator bilde, dann, naja, wie war das nochmal? Kommutatorbildung und Übergang in die Faktorgruppe ist vertauschbar, denn der Übergang in die Faktorgruppe ist ein Homomorphismus. Das heißt, das ist das gleiche wie A, K quer. Und das ausgeschrieben ist ja A, K mal K0 modulo K0. Das hier ist doch K0. Das heißt, es ist die 1 in der Faktorgruppe. Das heißt, jetzt kommt Lemma 7.3. K modulo K0, also hier ist K quer, liegt im Zentralisator von A quer in H quer. Und dann kommt gleich das Lemma von vorne. K quer liegt im Zentralisator. Und jetzt mache ich die Entscheidung, das ist der Zentralisator von A in H quer mit Lemma 7.3, das von vorher. Nicht wahr? Eine Voraussetzung von dem Lemma von 5, K ist hier drüber Normalteiler, Teiler von bla bla bla, passt alles. Gut, jetzt liegt K quer da drin, was heißt das für das volle Urbild? K0 liegt in K drin, das heißt, das volle Urbild ist da auf der linken Seite K. Und was ist hier mit dem vollen Urbild? Das ist Zentralisator von A und H mal K0. Jetzt möchte ich daraus das Schlussfolgern, was wir zeigen wollen. Und da würde ich jetzt mal behaupten, kann ich
Dedekind benutzen. Also K liegt da drin und K0 liegt in K. Das heißt, die Dedekind-Identität sagt mir, dass K K0 mal der Schritt von dem mit K ist. Der erste Teil, jetzt kommt der zweite Teil. Schauen wir mal, K0,A gleich K0 wollen wir zeigen. Und was wissen wir? Naja, A lässt diesen Kommutator invariant. A lässt diesen Kommutator invariant. Deswegen ist dieser Kommutator da drin enthalten. Da K0 von A normalisiert wird, ist der Kommutator von K0 mit A enthalten in K0. Jetzt interessieren wir uns also noch für die andere Richtung. Nein, das rechnen wir einfach aus. Wir nehmen uns Elemente her, also wir machen jetzt wirklich so kleine Rechnungen mit kleinen niedlichen Kommutatoren. Sei es umgekehrt. Ich möchte mit Elementen aus diesem Kommutator rechts schnappen und das schreiben als etwas, was links drin liegt. Ich muss mir kurz überlegen, wie ich den Scheiß ohne am besten mache. Sei umgekehrt, seien umgekehrt, links aus K, K aus K. Ich schreibe erstmal, was wir zeigen können. Wir zeigen, dass dieser Kommutator x von A, und das ist ja so ein Element, also so ein typisches Erzeugungselement von K0, wir zeigen, dass das in dem Dreifachkommutator auf der linken Seite drin liegt. Warum ist es eigentlich nicht klar? Weil über die Einheitenversion haben wir gerade schon kurz geredet, aber theoretisch könnte es doch passieren, dass jedes Mal, wenn man nochmal mit A kommutiert, immer noch mehr verloren geht. Denken Sie an auflösbare Gruppen. Je öfter man kommutiert, desto kleiner wird alles. Und warum sollte das nicht auch innerhalb einer Gruppe passieren, dass man immer weiter kommutiert mit der wirkenden Gruppe und es wird einfach immer kleiner, weil immer mehr in der ursprünglichen Gruppe zentralisiert wird. Das kann nicht sein. Und es ist geradezu erstaunlich, dass sowas hier nicht passiert. Jetzt wissen wir, was wir zeigen wollen. Jetzt benutzen wir schon das von vorher. X kommt aus K und wir haben schon gelernt, dass man K schreiben kann als Zentralisator von A mal K0. Deswegen schreiben wir das X jetzt direkt so und benutzen das dann. Sein X1 aus, ich mache das auch genau so rum. X1 aus dem Zentralisator von A. Meine Nummer hier, Lämmer 1,1. Fangen wir an. x,a. Gleich. Setzen wir ein, x1 ist 2. Jetzt kommt Lämmer 1,1 und sagt, naja, das ist x1,a, konjugiert mit x2 mal x2,a. Habe ich mir auch schon hergenommen? Ja. A kommt aus A. x1 zentralisiert A und deswegen ist dieser Kommutator 1. Und wenn ich ihn jetzt nochmal konjugiere, macht das gar nichts. Das heißt, das ist 1 mal der zweite Kommutator, x2,a. x2 kam aus K0, deswegen liegt das hier im Kommutator von K0 mit A. Und das ist es schon, wir sind schon fertig.
bleibt es jetzt erstmal. Die nächsten paar Resultate sind alle so von dieser Häppchengröße, passt immer auf eine Tafel, so ungefähr. Wie sieht's aus? Pause, lieber jetzt. Jetzt eine Pause. Eine Person nickt deutlich. Okay, was halten wir von jetzt 10 Minuten Pause und dann nachher nochmal 10 zwischen dem zweiten Teil der Übung? Okay, dann so. Bis gleich.